Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen heute Abend zum Christustreff hier. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ich freue mich, dass auch Heiko da ist, der uns die Predigt für heute Abend vorbereitet hat. Und ich freue mich, dass uns das Musikteam gleich mit dem ersten Lied so in das Lob Gottes hineingenommen hat. Und ich denke, Gott lobe, das ist eigentlich unsere Bestimmung. Das wünscht er sich von uns. Und ich denke, das kommt in unserem Alltag auch oft viel zu kurz. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied gerade auch bewusst gesungen habt. Also mir ist in den Versen aufgefallen, wir dürfen Gott loben, weil er so groß ist, weil er das Weltall geschaffen hat, weil er die Erde geschaffen hat, weil er uns geschaffen hat und das alles zusammenhält, wie er das alles überblickt. Wahnsinn. Gott ist so groß. Und dann haben wir ja auch gesungen, wie er sein Volk durchgeführt hat und durchgetragen hat. Wir können jetzt in der Bibel nachlesen, wie gnädig er sein Volk geführt hat. Und davon dürfen wir auch so viel für uns ableiten. Und ja, da können wir nur drüber staunen, was für ein großer Gott wir haben. Und im letzten Vers kam es heraus, dass auch wir mit hineingenommen sind in diesen Heilsplan Gottes, in diesen Rettungsplan, dass er uns nicht vergessen hat, obwohl wir ja nicht zum Volk Israel dazugehören und dass er für uns gestorben ist und dass wir einfach Befreiung haben dürfen für unsere Schuld und dass wir mit ihm unterwegs sein dürfen. Und das ist doch genügend Grund, um Gott zu loben und zu preisen. Und ich möchte euch jetzt einladen, mit mir zu beten. Herr Jesus, hab du Dank, dass wir dich loben und preisen dürfen. Hab du Dank, dass wir so viel Gründe zu haben und oft vergessen muss. Und da möchte man dich auch um Vergebung bitten. Hab du Dank, Herr Jesus, heute für den Sonntag, für diesen freien Tag in der Woche, den du uns schenkst, wo wir ausruhen können, wo wir Zeit haben, über dich nachzudenken und in deinem Wort auch zu lesen, wo wir Zeit haben, auch Gemeinschaft zu haben und auch jetzt heute Abend gemeinsam im Christustreff zusammenkommen dürfen. Hab du Dank für das schöne Wetter, für den Sommer, den wir auch genießen dürfen und hab du Dank auch für den Regen, den du geschenkt hast in der Nacht. Hab du Dank, dass es uns doch so gut geht und dass du alles geschaffen hast und alles erhältst. Danke, dass du so groß bist, dass du es bist, der regiert in dieser ganzen Welt, im Universum und auch in unserem ganz kleinen persönlichen Leben bist du der Regent. Hab du Dank, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und hab du Dank, dass wir jetzt auch gemeinsam auf dein Wort hören dürfen. Und ich wünsche mir, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt ruhig machst, Herr Jesus, innerlich ruhig machst und dass du unsere Herzensohren aufmachst, dass wir wirklich recht hinhören und dass jeder von uns das Wort bekommt, was er braucht und dass jeder ein Wort mit nach Hause nehmen darf, gestärkt sein darf für die Woche. Hab du Dank, dass du es versprochen hast, mitten unter uns zu sein. Segne du uns jetzt. Amen. Und dann singen wir jetzt noch ein Kinderlied.
Dass die Freude deutlich wird und in allen Herzen.
Ja, ich möchte uns den Text vorlesen, und zwar aus der Guten Nachricht. Jesaja Kapitel 6, das ganze Kapitel, aber hat nur 13 Verse. Jesaja berichtet über seine Berufung zum Propheten. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich Gott, den Herrn. Er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht, mit 2 den Leib. 2 hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Vor Angst schrie ich auf: Ich bin verloren, ich bin schuldig und unwürdig, von Gott zu reden, genauso wie das Volk, in dem ich lebe. Und ich habe den König gesehen, den Herrn der ganzen Welt. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Dann hörte ich, wie der Herr sagte: Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete: Ich bin bereit, sende mich. Da sagte er: Geh und sag zu diesem Volk: Hör nur zu, ihr versteht doch nichts. Seht hin, so viel ihr wollt, ihr erkennt doch nichts. Redet zu ihnen, damit ihre Herzen verstockt werden, ihre Ohren verschlossen und ihre Augen verklebt, sodass sie mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Verstand nicht erkennen. Ich will nicht, dass sie zu mir umkehren und geheilt werden. Wie lange soll das dauern, fragte ich. Er antwortete: Bis die Städte zerstört sind und die Häuser leer stehen und das ganze Land zur Wüste geworden ist. Ich werde die Menschen fortschaffen und das Land wird leer und verlassen sein. Und ist noch 1/10 übrig, so wird es ihnen gehen wie den Trieben, die aus dem Stumpf einer gefällten Eiche oder Terebinte wachsen. Sie werden abgefressen. Der Stumpf aber bleibt, und aus dem Stumpf wird neues Leben sprossen zu Gottes Ehren.
Ja, ein Prophetentext vom Jesaja. Und wir wissen ja, wie die Geschichte dann weitergeht. Sie werden in diese babylonische Gefangenschaft geführt, die hier schon in diesem Text angekündigt wird. Mir hat in dieser Geschichte die persönliche Berufung eigentlich vom Jesaja ins Bewusstsein, ist mir ins Bewusstsein gerufen worden. Über die möchte ich eigentlich schwerpunktmäßig heute hier auch sprechen, werde auch versuchen, das alles mit einzubauen. In der Vorbereitung gestern Nachmittag rief mich meine große Tochter an. Sie war gerade zurück aus ihrem Überseeurlaub aus den USA und hatte ihren Jetlag überwunden und wollte einkaufen gehen. Da ruft sie an: Papa, mein Auto springt nicht an. Habe ich so ein Kabel im Kofferraum, wo es wieder anspringt? Ich sagte: Nein, das ist bei mir, du hast da keins drin. Ich fragte: Wie hat sich's denn verhalten? Ja, ich habe den Schlüssel reingesteckt, rumgedreht und hat blopp gemacht. Und dann hat die Batterie aufgeleuchtet. Ich sage: Du warst ein paar Tage nicht da, Batterie wahrscheinlich leer. Ihr Freund hat auch kein Überbrückungskabel. Ich habe ja eins, aber nach Karlsruhe wegen Überbrückungskabel, sagt er, kauft er eins im Kfz-Handel. Oder fiel mir ein: Du bist doch auch wie ich im ADRC. Ja, sagte sie. Dann ruf doch die an, die überbrücken dich. Sie schrieb zurück: In den nächsten 120 Minuten kommen sie vorbei. Und genau 2 Stunden später, sie war ja zu Hause, war ja nicht schlimm, genau 2 Stunden später WhatsApp, klappt wieder, Smiley. Und ich schreibe zurück, Daumen hoch, auf die gelben Engel ist halt Verlass. Vielleicht hat von euch auch schon der ein oder andere so eine Hilfe bekommen von den gelben Engeln, den Pannenhelfern. Wer glaubt an die Zuverlässigkeit der gelben Engel weltweit? Wer glaubt an die biblischen Engel, wie sie hier beim Jesaja beschrieben werden? Also ich glaube dran, man kann Handzeichen geben, man kann es auch für sich selber persönlich beantworten. Ich glaube fest dran, auch wenn wir unterwegs sind, brauchen wir manchmal auch so unsere Schutzengel, ne? Und fahren nicht schneller, wie heißt es, als dein Schutzengel fliegen kann. Und es gibt ja da auch die Skeptiker, die sagen, naja, so ganz mit diesen Engeln, das kann man vielleicht nicht so ernst nehmen. Vielleicht hat es ja das Jesaja hier auch nur geträumt. Dem möchte ich antworten, Gott kann auch im Traum erscheinen. Und gerade in jüngster Zeit berichten ja ganz viele aus der persischen Welt, ganz viele Iraner, dass ihnen Gott, dass ihnen Jesus, den sie vorher noch nie gekannt haben, im Traum erschienen ist. Übrigens durften wir letzte Woche dankbarerweise auf dem Schöfestival sein und durften Alexander Gard persönlich kennenlernen. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere von euch auch. Er ist Pfarrer der Marienkirche in Wittenberg, ein ganz besonderer Pfarrer, also in der Wirkungsgemeinde von Martin Luther. An der Schlosskirche wurden ja lediglich die Thesen veröffentlicht. Übrigens ist er der 75. Pfarrer nach Martin Luther. Und ironischerweise scherzte er, er vollendet jetzt das, was Martin Luther damals angefangen hat. Vielleicht macht er ja sogar ernst. Alexander Gard ist ein sehr lustiger Pfarrer, der eigentlich das auch sehr gut humorvoll rüberbringen kann. Aber auch natürlich sehr ernst, wir kommen kleiner drauf. Alexander Gard, Gemeindepfarrer, Buchautor, Gemeindegründer der jungen Kirche in Berlin, sagt in seinem Seminar, in dem wir waren, Ades und wir, Säkularisierung als Chance. Für viele unbemerkt und von den Medien und der Theologie weitgehend ignoriert, entsteht in vielen Teilen der Welt, zumeist auf der Südhalbkugel, Afrika, in Latein- und Südamerika, im Orient und Asien, ein anderes Christentum, als wir es in Europa kennen. Es ist ursprünglicher, so beschreibt er. Es ist ursprünglicher, dynamischer, missionarischer, mystischer, also geistgeprägter, enthusiastischer als die europäische Variante. Und die Religionssoziologie fasst diese neue, dynamisch wachsende Variante des Christentums zusammen unter dem Label Spirit-Empowered Christianity. Also ein geistbevollmächtigtes Christentum zusammen. Zudem laut Christian Enzyklopädie wird berichtet, dass 644 Millionen Christen dazugehören. Und jährlich wächst diese Bewegung global um ca. 20 Millionen Christen weltweit. Bereits 2040, also falls Jesus nicht früher wiederkommt, könnte es hochgerechnet 1 Milliarde sein. Allein in China waren es nach der Kulturrevolution von Mao 1960 2 Millionen Christen. Heute haben wir 100 Millionen Christen und er rechnet bis 2030, das Institut of China Statistik in Berlin, dass es 200 Millionen sind. Pro Tag, es gibt ja viele Hausgemeinden, pro Tag werden in China 3 Kirchen geweiht, 3 Hausgemeinden. Nur Europa ist das säkulare Insel im religiösen Meer, so hat er es beschrieben. Gard nannte auch ganz klare Gründe dafür, aber bei deren Erläuterung, das wäre jetzt ein Vortrag für sich, mich einfach die Situation mal so weitergeben, dass wir nicht immer von unserer Denkweise das aussehen. Hier im Text beginnt es mit dem Tod vom König Usia, wie es im ersten Vers genannt wird. Usia, sein Name heißt übersetzt, mein Herr, meine Stärke ist Gott, meine Stärke ist Jahwe. Es gelang ihm, das Gebiet Judas zu seiner Herrscherzeit bis zum Roten Meer auszuweiten, die Feinde des Landes in Schach zu halten und das Land wirtschaftlich und militärisch voranzubringen. Aber Hochmut kommt ja bekanntlich vor dem Fall. Er überhob sich vor Gott und maßte sich an, priesterliche Macht zu besitzen. Nachzulesen im 2. Chronik 26, 16. Er wurde aussätzig und sein Sohn Jotham übernahm die Regentschaft für ihn. Und wir lesen hier in seinem Todesjahr, im ersten Vers wird Jesaja im Tempel berufen. Gott ruft seine Leute. Gott ruft seine Leute, nicht die Eigenmächtigkeit zählt, sondern Berufung. Deswegen finde ich auch gut, dass unser evangelischer Gemeinschaftsverband, die APIS, immer noch am Berufungssystem festhält und nicht demokratische Wahlen vorherrschen lässt. Weil Gott letztendlich begabt, weil Gott letztendlich in den Dienst stellt und Menschen beruft. Jesaja wird direkt von Gott mit dem Gesicht der Engel beschrieben. Wenn wir nachlesen bei den Propheten, ist er nicht der einzige Prophet, der so eingesetzt wird. Wenn wir den Prophet Micha nehmen, im 1. Könige 22, 19, er berichtet, ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen, rechts und links umgeben von himmlischen Heerscharen. Oder der Prophet Hesekiel, Hesekiel 1, Vers 5, vier Gestalten, die wie Menschen aussahen, hatten diese vier Flügel. Und zuletzt, noch in Offenbarung, für uns auch die Zukunft, wird vom Gottesdienst im Himmel berichtet, unter vielen anderen von den Engeln in Offenbarung 4, Vers 8, jeder hatte sechs Flügel, die innen und außen mit Augen bedeckt waren, und sie singen unaufhörlich, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott der ganzen Welt regiert, der war und der ist und der kommt. Gott, der war von Anbeginn, wir hatten es ja vorhin von der Schöpfung, von Anbeginn zu den Zeiten Jesajas, der ist auch heute zu unserer Zeit, deswegen wird Gottes Reich gebaut, wenn nicht hier in Europa, dann woanders, und der da kommt, wenn alles vollendet wird, so wie wir es gerade in der Offenbarung gelesen haben. Und der gleiche Wortlaut sehen wir hier beschrieben bei Jesaja. Jesaja im 3. Vers, die Engel riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Gott, der Herr der Welt, die ganze Erde bezeugt seine Macht. Und in dieser Heiligkeit fällt jetzt 4 und 5 dazu, von ihren Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Vor Angst schrie ich, ich bin verloren, ich bin schuldig, ich bin unwürdig, von Gott zu reden, genauso wie das Volk, in dem ich lebe. Und ich habe den König gesehen, den Herrn der ganzen Welt. Jesaja hat an dieser Stelle nichts anderes, als festzustellen, ich bin verloren. So übersetzt es die gute Nachricht. Drei Punkte. Der erste Punkt, verloren. In Gottes Gegenwart ist der Mensch verloren. Jesaja erkennt hier seine ganze menschliche Verlorenheit. Das alles war das, was geschehen war in seinem Leben. Ja, er selbst, wenn Gott in seiner Heiligkeit erscheint, verloren ist. Das ist auch das, was ein Mensch in seinem Leben lernen und begreifen muss. Ich bin ohne Gott verloren. Das ist egal, ob du getauft bist. Ich möchte dazu sagen, ich persönlich, mir ist es sehr wichtig, als Kind getauft worden zu sein. Aber du kannst Gott nicht deinen Taufschein vorlegen oder deine Konfirmationsurkunde oder deine Heiratsurkunde oder Kirchenmitgliedschaft. Nein, vor Gott in seiner Heiligkeit bist du verloren. Ich habe das auch mal gedacht, bevor ich Christ wurde. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich bin doch damals getauft in Zeiten im Osten, wo man eigentlich nicht tauft, weil meine Mutter wollte das, weil sie als Kind notgetauft wurde, um mir das auch mitzugeben, weil sie dachte, ihr hat es geholfen, mir kann es nicht schaden. Ich war meist freundlich zu den Mitmenschen, war hilfsbereit. Ich habe nichts Gravierendes mir zu Schulden kommen lassen. Und dann bin ich nach Freudenstadt gekommen. Da habe ich meinem Onkel im Geschäft, dort habe ich damals angefangen, meine Arbeit, und hatte dort im Haus eine kleine Wohnung und nebenan wohnte die Oma, die gute Seele des Hauses, die Seniorchefin, die kochte das Mittagessen und sie stellte oft mir abends vor meine Wohnungstür ein Stückchen Kuchen mit einem Vers dazu, den sie noch dazugelegt hat. Immer so ein kleines Losungskärtle. Und mir schmeckte der Kuchen gut und dachte mir so, das Kärtle, ja, das könnte man eigentlich auch weglassen, brauche ich eigentlich nicht. Aber ich habe es doch behalten. Und dann sprachen wir und sie erzählte mir aus ihrem Leben, manchmal abends. Und sie fragte mich ganz direkt, und du meinst, wenn es einen Gott gäbe und du stehst vor ihm, dann kannst du Dinge vorbringen, die dich retten werden? Ich sagte, ja, ich erzähle ihm einfach, wie ich bin. Die Oma Breyer in ihrer liebevollen und direkten Art sagte, vor Gott kannst du nicht bestehen, Heiko. Schaffst du nicht. Und ich kann es auch nicht. Aber da gibt es einen, der vor Gott für dich eintritt. Und das ist Jesus. Und die Oma Breyer hat mir erzählt von ihrem Leben, als sie damals die Gärtnerei angefangen hat mit ihrem Mann, Gottlob Breyer, Gärtnermeister. Sie hatten 3 Kinder und als sie das Geschäft so zum Laufen brachten, lag auf eines Tages ihr Mann, der Gottlob, tot zwischen die Gewächshäuser, weil er einen Herzinfarkt hatte und gestorben war. Sie stand allein mit ihren 3 Kindern, der Gärtnerei, einem Geschäft, was weitergehen musste, und sagte mir, eigentlich wollte ich alles aufgeben. Ich wollte alles verkaufen, mit den Kindern eine Wohnung suchen, irgendwo eine Arbeit, dass ich sie groß kriege. Da liest sie abends in ihrer Bibel, wie sie es immer zu tun pflegt. Und da kommt ihr 2. Timotheus 3,14 von Gott zugesprochen. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Und in diesem Vertrauen hat sie das Geschäft weitergeführt. Und es gibt es bis heute, das macht meine Großcousine noch, das ist in der Familie geblieben. Sie hat auf Gott vertraut. Und dann, wenn du das glaubst und deine Verlorenheit, die muss jeder Mensch selbst erkennen, und wenn du das, was dein leeres Geschwätz ist, mit dem du vor Gott eines Tages bestehen willst, und du erkennst, dass es alles leer ist und das mit deinem Mund kundtust, vor Gott bekennst, dann kann dich der Herr zu einem neuen Leben befreien. Der 2. Punkt, befreit. Jesaja spricht, ich bin verloren. 2. Punkt, befreit. In Jesaja 6, Vers 7 heißt es hier, da kam einer der mächtigen Engel zu mir, geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, die Glut hat deine Lippen berührt, jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Wie heißt ein Spruch, den wir alle kennen? Du musst aufpassen, dass du dir nicht den Mund verbrennst. Oder umgekehrt. Gestern habe ich was gesagt, das ist mir so rausgerutscht, da habe ich mir den Mund verbrannt. Alles, was du bis dahin gesagt hast, das hat Jesaja hier erkannt, war wertlos, war nicht rechtskräftig. Alles, was du in deinem Leben, wenn du es ohne Gott gemacht hast, wenn du ohne Gott wandelst, was du getan, gedacht, gemacht hast, ist hinfällig, wird am Ende ausgemerzt. Du brauchst, wenn du umkehrst, etwas anderes. Jesaja spricht hier von den feurigen Kohlen. Das klingt mir so, mir ist einkommen wie in so einem Western. Da kennen wir ja so die Westernhelden. Die haben so mehrere Kugeln abgekriegt und die müssen jetzt abends am Lagerfeuer raus. Und du kannst als Christ nicht mehr so weiterleben wie früher. Manche Dinge, manche Schuld, manche Erfahrungen, ja, auch manche Verletzungen, Gewohnheiten, die stecken tief in dir drin. In deinem Körper wie so eine Kugel bei deinem Westernheld. Die wirst du nicht so einfach los. Man wird seine Schuld nicht so einfach los. Martin Luther hat mal in herrlicher Klarheit geschrieben, die Sünde hat nur 2 Orte, wo sie ist. Entweder sie ist bei dir, dass sie dir auf dem Rücken liegt, oder sie liegt auf Christus, dem Lamm. Wenn sie auf deinem Rücken liegt, so bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und gerettet. Nun greife zu, welches du willst. Unser himmlischer Vater hat durch Jesus die Kugeln am Lagerfeuer rausoperiert. Und dann wird das Messer ins Feuer gelegt, bis es glüht. Und dann wird die Wunde ausgebrannt, damit sie desinfiziert ist und heilen kann. Das macht man natürlich heute in der Medizin anders. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich so eine Silvesternszene hier beschreibe. Und letztendlich heißt es im Jesaja 53 in den Versen 4 und 5, in Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, die Schmerzen erlitten, die wir verdient hätten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet, wir sind heil geworden. Das Gleiche gilt, wenn du Christ wirst. Dann passiert es auch mit deinem Mund. Ob du sagst, bis dato, ich will mein Leben verändern mit dir, Herr Jesus. Du sagst manche Dinge nicht mehr. Du sprichst manche Flüche, die du gern rausgehauen hast, wenn bei der Arbeit was nicht geklappt ist, schiefgelaufen ist, nicht mehr. Damit bist du nicht mehr glaubwürdig. Vor Gott kannst du so nicht bestehen. Du kannst ihn nicht beleidigen. Und dich in seinen Dienst begeben, kannst du deine Geschichte nur mit Gott, wo du es persönlich erlebt hast. Du kannst es weitersagen, so wie Jesaja hier an dieser Stelle in der Bibel aufgefordert wird. Wird er das? Wird er von Gott aufgefordert, das jetzt weiterzusagen zum Dienst? Nein, der Herr fragt. In Vers 8, dann hörte ich, wie der Herr sagte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Dritter Punkt und letzter, gesendet. Gott überfordert nicht. Er drückt dem Jesaja hier keinen Job auf die Schultern, aber er fragt. Und so macht er es auch heute. Der Herr Jesus fragt. Die Ernte ist groß, auch hier und heute. Wer will gehen? Wer will mitarbeiten? Wer will aus tiefster Überzeugung und Dankbarkeit, dass der Herr Jesus mich aus meiner Verlorenheit erlöst hat, dadurch, dass er für mich mit der Schuld auf Golgatha ein für alle Mal bezahlt hat. Und da habe ich so, in meiner Bibel habe ich es ja noch, zwei Kärtle von der Oma noch, die anderen gibt es nicht mehr, aber zwei habe ich aufgehoben. Eins ist Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das Kreuz ist still und stumm. Dennoch Antwort, es gibt auf jegliches Warum. Glaube nur, weil Gott dich liebt. Und dann als Aufforderung, lebt als Kinder des Lichts, Epheser 5, Vers 8. Im Sündendienst ist Finsternis, den Weg erkennt man nicht. Bei Christus ist der Gang gewiss, man wandelt in dem Licht. Und deswegen möchten wir uns auch trauen, möchte ich mich auch trauen, für Jesus einzutreten. Und ich denke, das dürfen wir alle tun. Der Jesaja hat sich auch getraut und er hat auch gesagt, an der Stelle sende mich. Das kann für jeden eine andere Aufgabe sein, vielleicht der Nachbar zu besuchen, der krank ist, oder auch einen Arbeitskollegen mal ein ermunterndes Wort zu geben, der vielleicht nur rumbrudelt, vielleicht steckt was anderes dahinter. Oder wo auch immer, in der Schule, Studium oder auch im Seniorenheim. Und sich trauen, wie es der Jesaja hat, sich trauen hat auch mit Vertrauen zu tun, weil ich ja dem vertraue. Wer möchte das weitersagen in unserem Land? Im Vers 9, da sagte er, geh und sag zu diesem Volk. Das hat er ihm dann aufgegeben, als er sich hat senden lassen. Gott sprach, geh und sage es dem Volk. Alexander Gard, um nochmal auf ihn zurückzukommen, hat den Stadtteil Hellersdorf in Berlin, das ist so ein Sozialviertel mit 150.000 Einwohnern. In Berlin im Osten hat man früher gesagt, die wohnen in der Platte. Das war der Plattenbau der DDR. Und er hat dort eine junge Kirche in Berlin gegründet, unter lauter Atheisten. Und dort finden Menschen bis heute zum Glauben. Sein Seminar hieß letzte Woche Säkularisierung als Chance. Wir haben heute mehr Freiheit denn je, sagt er. Und er hebelte, das ist mir ganz neu bewusst geworden, er hebelte die Säkularisierungsthese und die Wohlstandsthese aus den Angeln. Ich habe es letzte Woche auch noch geglaubt, ja, den Menschen hier in Europa, denen geht es so gut, die wollen nichts vom Glaube wissen, der Wohlstand tut sein Übriges. Gard sagt, das ist falsch. Wir Christen sind die Bibel, in der die Menschen heute lesen. Die Menschen sind in unserem Land mehr auf der Suche denn je, gerade durch die ganzen Veränderungen. Sie kommen mit der Angst von Corona in die Angst der Inflation, von Krieg, von Klima und Einsamkeit. Großbritannien gibt es mittlerweile schon ein Einsamkeitsministerium. Da ist ein Minister und ein Ministerium angestellt, die deutsche Politik überlebt auch schon. Das ist nicht nur im Alter eine Frage, das geht auch schon bei jungen Leuten los. Es gab noch nie so eine große Suche nach Spiritualität. An allen Stellen suchen die Menschen etwas Greifbares, aber sie finden es nicht. Aber wir Christen, wir wissen eigentlich, was sie suchen, sind auf der Suche nach Gott. Gott ist da. Und wir haben eigentlich die Antwort. Wir haben die beste Botschaft der Welt, so sagt es Anne immer, wir haben die beste Botschaft der Welt weiterzusagen in diese Welt hinein. Und die Einzigartigkeit Jesus ist unser Markenkern, wenn man es wirtschaftlich ausdrückt. Die Einzigartigkeit Jesus ist unser Markenkern, auf den wir zurückfinden müssen, auch als Christen. Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Und in keinem anderen ist das Heil, wo es kein anderer Name unter den Himmel gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Durch den wir können in den Himmel kommen. Und das ist der Auftrag, den Jesaja damals annahm und einer der größten Propheten wurde. Und diese Wurzel, dieser Stamm wurde abgehauen, aber dieses kleine Wurzelchen, das bleibt, dieses Zweiglein. Sie kann jederzeit wieder aufblühen. Die Wurzel kann wieder ausschlagen. Auch bei uns hier in unserem Land dürfen wir darauf vertrauen. Wir wissen, wir werden vielleicht kein Jesaja werden, aber vielleicht sind wir so ein Kleines, was Kleines, so in der Größe. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein kleiner Löffel, ne? Früher hat es immer geheißen, das ist der kleine Prophet. Das Besteck liegt rechts und links waagerecht und ein kleiner Prophet, der liegt ein bisschen quer und der liegt meist oben. Und so ein kleiner Prophet, der weist darauf hin, es gibt Nachtisch. Das ist der kleine Prophet. Und so dürfen wir Christen vielleicht auch ein kleiner Prophet sein an unserem Platz, wo Gott uns hinstellt und das auch mitnehmen an unserem Platz. Und das Evangelium, die frohe Botschaft, dürfen wir weiter sagen. Klar, ich denke, das braucht die Gesellschaft mehr denn je, eine klare Botschaft und nicht weichgespült. Der Glaube erneuert sich, wenn Jesus das Zentrum ist, sagt Gard. Glaube erneuert sich, wenn Jesus das Zentrum ist und bleibt. Und nicht sagen, das will keiner hören, dann erst recht rede, wie die Propheten das Wort zur Zeit oder Unzeit. Gott hat ein Herz besonders für Atheisten. Ich habe von ihm das Buch gekauft, warum ich kein Atheist bin. Ich habe nicht so schnell ein Buch durchgelesen. Das hatte ich in anderthalb Tagen hatte ich es durch, meine Frau kann es bezeugen, ich habe es auch dabei, voller Zettel und allem. Unheimlich zu empfehlen, warum ich kein Atheist bin. Und auch gefestigten Christen können an den Punkt kommen, den Glaube über Bord zu werfen. Was mich immer wieder ermutigt, an Gott festzuhalten, ist das Fehlen einer Alternative. Es gibt keine Alternative, weil es ohne Gott kein Leben gibt. So dürfen wir Menschen, die in Verlorenheit erkannt haben und durch Jesus befreit worden sind, als gesendete Propheten in unserer Zeit das Evangelium verkünden, als so ein kleiner Prophet. Vielleicht haben wir den Mut, das auch ursprünglich und klar zu verkünden. Es geht ohne Gott in die Finsternis oder als Lied, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm dürfen wir ins Licht. Und der Herr ist heilig, heilig, heilig. So haben wir es in der Offenbarung gelesen, so haben wir es hier in Jesaja gelesen und so dürfen wir es auch jetzt miteinander singen. Und das möchten wir gemeinsam tun und Gott anbeten mit dem Lied Heilig. Amen. Ja, Herr Jesus, wir stehen voll Ehrfurcht vor dir, vor deinem Thron. Du, das Lamm Gottes, das zur Rechten sitzt und wirst von dort kommen und wirst zu richten, Herr. Und danke, dass du befreist, dass du damals das Volk befreit hast, auch durch die Propheten immer wieder hingewiesen hast, auf dich zu hören und auf deine Wegweisung zu achten, Herr. Und so tust du es auch noch heute, so rufst du auch heute noch Menschen heraus aus der Dunkelheit ihres Lebens ins Licht, Herr. Und danke, Herr, dass wir nicht mehr als nur vor dich treten müssen und dich annehmen, dass du für uns auf Golgatha gestorben bist und nur so können wir Gerechtigkeit erlangen, die vor dir gilt, Herr. Hab dir Dank für dieses Angebot, was es gibt auf dieser Welt, diesen Ausweg, diese Ausfahrtsstraße, Herr, zu dir. Und dass wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Danke, dass wir das wissen dürfen, dass du durch dieses Leben führst und dass du auch jetzt noch Menschen rufst, auch bei uns hier in unserem Land. Du siehst auch, wie viel Ängste sie umtreibt, wie viel Not auch da ist, Herr Jesus. Wir möchten dich einfach da bitten, dass du eingriffst und dass du auch uns gebrauchst an den Stelle, wo du uns haben willst, Herr Jesus. Hab dir Dank dafür, dass du dein Reich mit uns bauen willst, Herr. Und danke, Herr, dass wir in deiner Spur gehen dürfen. Und danke, Herr Jesus, dass wir durch dich auch die Möglichkeit haben, am Ziel anzukommen, wenn wir auf dich hören. So wie die Tischtennisbälle, die nachher am Ziel landen, Herr, nicht verloren gehen, Herr. Wer an dich glaubt, der wird nicht verloren gehen. Dass wir das fest in unserem Herzen verankern dürfen und dass wir auch wissen, du gehst mit uns auch in die kommende Woche, Herr. Hab dir Dank dafür, dass wir uns dir anbefehlen dürfen. Auch alle die, wo heute nicht hier sind, befehlen wir dir an, dass du für sie sorgst, dass du bei ihnen bist, ihnen Kraft, Trost und Stärke gibst. Wir befehlen dir auch die kranken Menschen an, auch die Menschen, die nicht so gerade Ausleben haben, die morgen wieder hier arbeiten, die hinkend in den Rollstühlen und wackelnd hierher kommen, was ihnen wichtig ist, sei du auch bei ihnen. Auch die psychisch kranken Menschen bringen wir dir, Herr Jesus, dass du für sie sorgst. Und dass eines Tages alles ein Ende haben wird, dass wir uns darauf freuen dürfen, auf die Ewigkeit. Hab dir Dank dafür und wir möchten dich einfach bitten, dass wir jetzt alles, was wir auf dem Herzen noch haben, was uns bewegt, was wir jetzt nicht ausgesprochen haben, in die Worte legen, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hans-Joachim Eckstein hat mal gesagt, Glauben bedeutet, Jesus Christus als den aus Liebe zu uns am Kreuz gestorbenen und für uns Auferstandenen erkennen, ihn als den Herrn der Welt des eigenen Lebens anerkennen und ihn als den in uns und unter uns Gegenwärtigen in Worten und Verhalten bekennen. Ich lade ein, aus der Verlorenheit befreite, gesendete und gesegnete Menschen in die neue Woche zu gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.